Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Die 8 Viertelfinalisten bei den BMW Open in München stehen fest. Herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Zwischenruf hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und auch heute mit mir auf der Anlage gewesen Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir haben heute etwas mehr den Fokus auf Doppel gelegt. Wir haben, wenn wir ehrlich sind, heute mehr Doppel als Einzel gesehen.
Ja, sogar einiges mehr an Doppel gesehen im Vergleich zum Einzel. Wir waren kurz auf dem Platz für zwei der Viertelfinals. Ansonsten haben wir uns wirklich aufs Doppel konzentriert, aus gutem Grund. Denn wir hatten die Chance, mit Andreas Mies und Kevin Krawitz zu sprechen und später noch mit Tim Pütz. Das hört ihr dann auch im Laufe der Sendung. Und da wollten wir natürlich nicht einfach nur mit denen reden, sondern auch was vom Tennis gesehen haben.
Andreas Thies hat mit Andreas Mies gesprochen. Keine Namen oder keine Witze mit Namen, aber da hat sogar Andreas Mies gelächelt heute.
Da hat er in der Tat gelächelt, als du dir dich vorgestellt hast. Ich habe auch schon schlechte Witze drüber gemacht, aber da, naja, die machen wir jetzt hier nicht, oder?
Nee, die machen wir hier nicht. Kevin Krawitz und Andreas Mies sind seit dem Jahr 2018, beziehungsweise seit ungefähr März, April 2018 ein eingespieltes Doppel. Sie haben 2017 in Meerbusch das Turnier gewonnen und dann haben sie ein Dreivierteljahr lang nicht gespielt, weil unter anderem dann Andreas Mies auch verletzt war. Und dann haben sie ab Mai 2018 wieder zusammengespielt und das sehr, sehr erfolgreich. Haben ja auch letztes Jahr zum Beispiel in Wimbledon das Achtelfinale erreicht, haben dieses Jahr dann das Turnier in New York gewonnen, Halbfinale letzte Woche in Budapest gespielt. Das Einzige, was sie nicht spielen konnten, das waren die Australian Open. Weil sie zusammen nicht in dieses Turnier gekommen wären, haben sie sich kurzfristig neue Partner gesucht. Ihr habt es vielleicht gehört bei unseren Dailies zu den Australian Open, als ich mit Kevin Krawitz gesprochen habe, der damals mit Nikola Mektic das Achtelfinale erreicht hat. Kevin Krawitz, Andreas Mies, ein bisschen seit längerem schon wieder so ein Doppel aus Deutschland, die regelmäßig auf der Tour miteinander spielen, so ein bisschen seit André Begemann und Matthias Emmerich damals. Ein Doppel, was wirklich konstant auf der Tour zusammenspielt aus Deutschland und die so peu à peu ihren Weg nach oben machen.
Ja, und es gab ja, wir sprechen das auch in dem Interview an, mal den Wunsch von Michael Kohlmann, dass sich eigentlich deutsche Doppel bilden, damit er Alternativen für den Davis Cup bekommt. Das hat sich dann jetzt so rausgestellt, dass die Aufgabe so ein bisschen Tim Pütz und Jan-Lennard Struff zugefallen ist, aber hier hat man dann A, schon gemerkt, dass das natürlich für sie eine besondere Geschichte hier war in Deutschland und B, dass Krawitz und Mies, jetzt wollte ich nämlich schon Thies sagen, ein wirklich eingespieltes Doppel sind. Wir werden gleich noch ein bisschen über das Match sprechen, aber ich denke, man hat in allen Aspekten gemerkt, dass die beiden schon länger zusammen spielen und dass die beiden wirklich gut miteinander abgestimmt sind und miteinander wachsen. Wir hatten damals auch den Sieg in New York angesprochen und dann in der Woche darauf hatten sie ein sehr enges Match gegen die Bryan-Brüder. Also es gab in diesem Jahr durchaus schon ein paar Highlights.
Dann lass uns erstmal über das Spiel sprechen, bevor wir das Interview ansprechen. Sie haben heute gegen Marcelo Demolinaire und Divi Charan gespielt. Demolinaire aus Brasilien, Divi Charan aus Indien. Die hatten in der ersten Runde gegen die an 1 gesetzten Rohan Bopanna und Dominic Inglot gewonnen. Also wusste Krawitz Mies schon, auf was sie sich einlassen würden. Anderthalb Sätze lang hatten Krawitz und Mies, das sprechen wir gleich im Interview an, das Match voll im Griff. Dann kamen Demolinaire und Charan ran, beziehungsweise rein ins Match, haben den zweiten Satz gewonnen und im dritten Satz im Match-Tiebreak mit 10-8 gewonnen. Und wir haben es heute auch wieder am eigenen Körper erlebt. Dieser Match-Tiebreak ist dann auch so ein ganz kleines bisschen Glück.
Ja, mal ein interessantes Match. Krawitz-Mies haben recht früh gebreakt. Die brasilianisch-indische Kombination ist allerdings häufiger dran gewesen, aber eher so auf 0-30, 15-30, konnten aber nicht wirklich ihre Chancen nutzen, auch weil Krawitz-Mies das sehr effektiv gemacht haben. Und dann ist ihnen das Match so ein bisschen im zweiten Satz entglitten. Da hätten sie wahrscheinlich wirklich so ein bisschen den Tennissack zumachen können, indem sie sich da dieses Break geholt hätten. Und ich denke, dann wäre das Match in ihre Richtung ausgegangen. Und der Match-Tiebreak, der war wirklich eine unglückliche Geschichte. Die ersten 4 Punkte sind sehr schnell weggegangen. Da waren auch 2 unnötige Fehler drin. Und dann haben sie zwar nochmal aufgeholt, aber dann eben am Ende hat sich's angefühlt, als seien 1 oder 2 Punkte zu groß schon der Vorsprung gewesen für die indisch-brasilianische Kombination. Muss man sagen, die waren interessant. Der Brasilianer, Demolière, hat einen guten Aufschlag gehabt. Ist ein großer, wuchtiger Typ, hat so ein bisschen an John an Isner in seiner Aufschlagsbewegung erinnert und hatte dann eben einen indischen Partner, der, ja, sehr schnellkräftig war, der ein feines Händchen hatte. Und die beiden haben sich ganz gut ergänzt, auch wenn man eben merkte, dass sie bei weitem nicht so eingespielt sind wie Kravitz und Mies.
Kravitz und Mies, wie gesagt, spielen seit letztem Jahr im April ungefähr konstant miteinander auf der Tour. Und wir haben das Interview angefragt und haben hinterher dann 10 Minuten ihrer Zeit bekommen. Und das Interview, das könnt ihr jetzt hören. Kevin Kravitz, Andreas Mies, war eine taffe Niederlage jetzt eben 8-10 im Match-Tiebreak. Es sah für anderthalb Sätze von draußen so aus, als ob ihr das im Griff gehabt hättet. Wie ging es dann, dass dann gekippt ist aus eurer Sicht?
Ja, also genau so hat es sich auch für uns angefühlt. Deswegen ist es einfach umso bitterer, dass wir das Match dann noch verlieren und aus der Hand geben. Wir haben anderthalb Sätze sehr gut gespielt und hatten alles im Griff. Wir haben unsere Aufschlagspiele ziemlich leicht gehalten und hatten dann auch sogar noch mal im zweiten Satz am Anfang bei 1 beide 15-40 drei Breakbälle. Und ich denke auch, wenn wir da einen von nutzen und wieder Break vorgehen, dass es auch glatt ausgehen kann. Und so ist es dann im Doppel halt immer eng und dann fängst du dir am Ende des zweiten doch noch einen Break und dann landest du halt im Champions Tiebreak. Aber der Knackpunkt waren die vergebenen Breakbälle und im Anschluss das Break, was wir halt dann bekommen haben, das ist halt bitter gelaufen.
Im ersten Satz, da müssen wir gerade drüber sprechen, Andreas Mies hat einen Ball, einen Aufschlag abbekommen von Kevin Kravitz. Wie fühlt sich das an, so 190 km/h Ball zu bekommen, und gibt es jetzt noch Nachwirkungen?
Ja, es tut überhaupt nicht weh. Es ist eher so dieser Schreckmoment, dieser Schock, dass du auf einmal was am Hinterkopf spürst. Es ist mir noch nicht so oft passiert in meinem Leben. Aber ich glaube, ich bin einfach ein bisschen zu früh hochgekommen mit dem Kopf. Und vielleicht hatte Kevin ein bisschen flach serviert. Ich bin zu früh hoch und dann passiert das schon mal. Das habe ich schon oft gesehen. Das habe ich auch bei den Bryans gesehen in Australien, dass es denen auch passiert. Und passiert halt, und es tat nicht weh. Ich habe nur leichte Kopfschmerzen irgendwann im zweiten Satz bekommen, aber nein, alles gut. Es ist eher so, die Stelle ist ja dann betäubt und es ist ja eher der Schock als der Schmerz. Ne?
Ihr saßt gut 10 Minuten nach der Niederlage noch zusammen, fast wie so ein Debriefing. Ist das ein normales Prozedere für euch, ob Sieg, ob Niederlage?
Ja, das ist jetzt, kommt immer auf die Situation drauf an. Klar, also ab und zu sitzt man dann auch entweder auf dem Platz noch ein paar Minuten oder dann in der Umkleide. Klar, reden wir dann über das Spiel halt einfach. Was hätten wir besser machen können in der oder der Situation, weil wir halt auch gemerkt haben, dass wir das bessere Team waren, so 1,5 Sätze, wie ihr schon gesagt habt, und machen das Break halt im zweiten Satz nicht, und dann haben wir halt ein bisschen das Spiel analysiert, was man, klar, für die Zukunft dann vielleicht besser machen kann. Ja.
Aber Entschuldigung, ist nicht Teil der Routine, so wie Aufwärmen, Match, nachher auf jeden Fall direkt 10 Minuten drüber sprechen, ist nicht kein normales.
Ja, keine geplante Routine, würde ich so sagen. Nee, ist keine geplante Routine, aber ich glaube, jetzt in den letzten Matches ergibt sich das meistens so, dass man mal kurz drüber spricht, vielleicht das ein oder andere Mal mehr, manchmal weniger, je nachdem, wie wir uns beide fühlen, ob wir jetzt Bock drauf haben, direkt nach dem Match das direkt zu analysieren, oder ob wir ja einfach noch einen Hals haben über das Match und brauchen erstmal ein bisschen Ruhe, aber es ist jetzt keine spezielle Routine. Ne?
Insgesamt läuft das Jahr sehr gut für euch. Also das Finale bzw. New York gewonnen, dann Halbfinale jetzt noch. Bei den Australian Open haben wir beiden miteinander gesprochen, da hieß es noch, wir kommen nicht zusammen in die Australian Open rein. Sollte jetzt eigentlich glücken für die French Open, oder?
Ja, absolut, ja. Also für die French Open kommen wir ziemlich sicher rein, ja. Also jetzt durch New York, auch durch den Sieg und dann durch ein paar andere Matches noch, wo wir gewonnen haben, jetzt letzte Woche in Budapest Halbfinale und hier und da Punkte gesammelt, und jetzt stehen wir ja beide zusammen. Circa, was stehen wir, 106, 100, ja, 107, genau. Ja. Und ja, das sollte dann klappen, ja, auf jeden Fall.
Was sind die nächsten Turniere jetzt? Wie sieht jetzt die nächste Planung aus? Weil 500er und 1000er Turniere, wie läuft es da jetzt?
Ja, genau, die Masters 1000 Turniere sind die einzige Kategorie, wo wir jetzt halt noch nicht reinkommen, da weil die Felder kleiner sind als beim Grand Slam. Da sind wir aktuell noch ein paar Plätze von entfernt. Aber da versuchen wir auch natürlich hinzukommen, das ist das Ziel. Deswegen, wir kommen jetzt noch nicht in das Masters in Madrid und Rom rein, leider. Aber mein Plan ist jetzt nächste Woche zu Hause zu trainieren in Köln. Kevin spielt einen Challenger in Aix-en-Provence in Frankreich. Mhm. Und danach, die Woche, spielen wir dann wieder zusammen das Challenger in Heilbronn. Mhm. Ist auch eines der besten Challenger auf der Tour. Und da haben wir letztes Jahr auch Finale gespielt, und ist immer ein schönes Turnier. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Und dann geht es schon langsam in Richtung French Open. Dann versucht ja Kevin in die Quali noch reinzukommen im Einzel. Und dann spielen wir zusammen die Woche drauf Hauptfeld-Doppel.
Ja, nochmal eine generelle Frage. Wir machen ja eben Radio zusammen und viele unserer Hörer, Hörerinnen sehen eure Resultate, sind aber eben nicht in der Lage, die Matches zu sehen, weil sie nicht alle gestreamt werden. Wie würdet ihr daher euer Zusammenspiel oder auch vielleicht beschreiben, was euch als Team ausmacht für Leute, die euch vielleicht noch nicht haben spielen sehen?
Ja, also aus meiner Sicht ergänzen wir uns einfach sehr gut. Also Kevin bringt Stärken mit, die mir dann im Spiel helfen. Ich bringe auch Dinge mit und Stärken, die ich versuche einzubringen, die uns einfach als Team helfen. Und wir sind beide Allrounder, würde ich sagen. Wir haben jetzt wenig Schwächen irgendwie, die man so ausmachen kann. Wir können auf allen Belägen gut spielen, deswegen haben wir auch konstant übers Jahr eigentlich ganz gute Ergebnisse. Und da sagt man nicht nur, okay, wir spielen nur auf Rasen gut oder nur in der Halle, aber können überall punkten. Das ist schon, weil wir halt Allrounder sind und wir ergänzen uns im Spiel gut. Wir haben eine sehr gute Chemie, wir verstehen uns gut auch außerhalb vom Platz, was dann einfach hilft auf dem Platz. Und ja, so das Gesamtpaket stimmt einfach. Und einfach dadurch, dass wir schon so oft zusammengespielt haben, verstehen wir uns mittlerweile wirklich fast blind. Und wir wissen genau, was der andere gut kann oder was wir machen in bestimmten Situationen. Klar, manchmal klappt es mehr, manchmal weniger. Heute hat es leider knapp nicht gereicht. Aber ich denke, längerfristig können wir darauf aufbauen, wie es läuft. Und hoffen, da noch weiter nach vorne zu kommen. Ne?
Ihr habt in Meerbusch 2017 gewonnen, dann war erst die Wege noch so ein bisschen getrennt, dann 2018 ins Robnes Challenger war das, glaube ich, das erste Turnier, was ihr wieder gespielt habt. Wann war so dieser Moment gekommen, wo ihr dann gesagt habt, wir bleiben jetzt erstmal zusammen, wir versuchen jetzt erstmal die nächsten Turniere zusammenzuspielen. Wann kommt so ein Moment dann?
Ja, der Moment war schon geplant eigentlich. Also wir haben uns in Meerbusch dann, haben uns quasi so gefunden und dann erstes Turnier gewonnen. Und dann hat man die nächsten paar Wochen schon ausgemacht mit jeweiligen anderen Partnern. Und dann war leider dann das Pech, dass der Anni dann sich verletzt hat am Knie und dann drei Monate raus war. Genau, und deswegen war da eine Pause dazwischen. Ne? Also sonst hätten wir da schon weitergespielt, auf jeden Fall. Und dann haben wir gesagt, ja, solange bis der Anni dann wieder fit ist, dann spielen wir wieder zusammen, ne? Und dann war es, glaube ich, das erste Turnier da in Italien, ja. Franca Villa war das erste Turnier, ja. Genau. Und dann Rom, gewonnen. Und dann haben wir gesagt, ja klar, jetzt spielen wir die nächsten paar Wochen auf jeden Fall zusammen und haben jetzt auch weiter in Zukunft dann geplant. Ja.
Und im Meerbusch dann gesehen, hoppla, das passt ziemlich gut zusammen und dann versuchen wir es jetzt die nächste Zeit.
Klar, absolut. Also wenn man das Turnier wenn man so eine Partnerschaft anfängt mit einem Turniersieg, ist immer nie verkehrt, ne? Aber ich glaube, man kann nie was planen, ne? Also man könnte jetzt auch theoretisch dann, wenn wir wieder angefangen hätten, wenn wir jetzt viermal erste Runde verloren hätten, dann hätten wir vielleicht das auch anders gesehen oder so. Aber es lief auch dann nach der Pause, nach der Verletzungspause vom Andi, lief es dann direkt auch wieder gut, also weiterhin. Und deswegen gab es auch keinen Grund, da irgendwie kam auch keine Zweifel auf, jetzt nicht zusammenzuspielen. Ne?
Ja, nochmal eine Frage, ich weiß, die ist schon gestellt worden, aber eben die nach dem Davis Cup. Ich erinnere mich, erste Tag, den damals Michael Kohlmann als Davis Cup-Chef hatte, wurde er gefragt, was wäre ein Wunsch für die Zukunft. Er sagte, dass sich ein deutsches Doppel findet, dass sich wirklich die deutschen Spieler untereinander zusammentun und das würde er sich wünschen. Hat sich dann so ein bisschen ergeben für den nächsten Monat, ist dann aber wieder auseinandergeflattert. Hat er euch da dann schon angesprochen, also das vielleicht im Moment deutsche Vorzeige-Doppel oder sich nach oben bewegende deutsche Vorzeige-Doppel?
Wir haben jetzt persönlich mit dem Michael jetzt noch nicht darüber gesprochen, wie es da aussieht in Zukunft im Hinblick auf den Davis Cup. Aktuell haben wir ja auch ein festes deutsches Davis Cup Team mit Struff, Pütz, und die haben ja auch die Spiele, die sie gemacht haben, auch bisher auch alle erfolgreich gespielt. Und ich denke mal, man kann das dann im Endeffekt nur über Leistung zeigen, dass man sich die Chance gibt irgendwann. Und klar, es ist ein Traum von uns, irgendwann mal Davis Cup zu spielen, klar. Ne? Aber ich denke, dass er uns auch auf dem Schirm hat. Das haben wir auch irgendwo gelesen in einem Interview von ihm. Aber solange die beiden fit sind und gut spielen, werden die, denke ich mal, auch jetzt weiter spielen. Aber wir versuchen einfach, uns auf uns zu konzentrieren, selber gut zu spielen und dann vielleicht kriegen wir ja irgendwann die Chance und dann sind wir auf jeden Fall bereit und würden uns sehr darüber freuen.
Viel Erfolg für die nächsten Wochen. Vielen Dank.
Challenger Corner. der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour.
In Zusammenarbeit
mit tennistourtalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.
Das Interview haben wir ungefähr eine Stunde nach Spielende gemacht. Sie waren sehr, sehr geknickt nach dem Match. Sie haben auch noch ungefähr 7-8 Minuten auf ihrem Platz verweilt oder sind noch auf ihrem Platz verweilt. Da merkt man dann schon, Viertelfinale bei einem 250er-Turnier, da geht es nicht nur ums Geld, da geht es natürlich auch um die Weltranglistenplätze. Sie haben es ja gesagt, sie kommen jetzt höchstwahrscheinlich dann auch in die, oder beziehungsweise sie kommen in die French Open, sie kommen höchstwahrscheinlich auch nach Wimbledon rein. Das ist für solch ein Doppel unglaublich wichtig, um in die Grand Slam-Turniere reinzukommen, um dann auch die größeren Summen zu verdienen.
Ja, wir hatten jetzt nicht explizit nachgefragt, aber von wo wir beide saßen, konnten wir auch sehen, dass zumindest Bekannte, wahrscheinlich sogar Familie der beiden dabei war und die beiden auch immer wieder angefeuert hat. Und ich meine, wer schon mal vor Verwandtschaftssport gespielt hat oder in einem Wettkampf gewesen ist, der weiß, das ist schon nochmal eine andere Situation. Vor allem, wenn man jetzt eher dem Beruf des Tennisprofis nachgeht und dort wohl abseits vom Trainer und vielleicht einer Partner, Partnerin nicht immer jemand dabei hat, dann ist das natürlich schon was Besonderes. Und daher kann ich mir vorstellen, das war schon ein bisschen bitter für die beiden, das dann auch verloren zu haben und ein Match eben, was sie durchaus für sich hätten entscheiden können.
Dieses Interview haben wir, wie gesagt, eine Stunde danach aufgenommen. Sie werden bei den French Open aller Voraussicht nach dabei sein. Das müsste mit ihrer Platzierung jetzt zustande kommen. Wir haben die Platzierung 107 angesprochen. Mies ist 53. in der Weltrangliste, Kravitz ist 54. in der Weltrangliste. Das zusammen ergibt die 107 und damit müssten sie dann reinkommen in das Hauptfeld bei den French Open. Und natürlich ist es das Ziel, dann bei den 500er und 1000er Turnieren auch mit reinzukommen, beziehungsweise dann auch in Zukunft dann alle Turniere spielen zu können. Demolinaire, Charan treffen jetzt auf Philipp Oswald und Marte Pavic. Die hatten heute mit den Skupski-Brüdern keine Probleme. 6-4, 6-4. Wo wir gerade dabei sind, wir haben gesagt, dass wir heute über das Doppel sprechen. Wir haben heute auch Frederik Nielsen und Tim Pütz gesehen im Einsatz. Die haben gegen Austin Krajicek und Artem Sitak gespielt. Krajicek, Sitak hier an 2 gesetzt, hatten in der ersten Runde die deutsche Kombination Yannick Maaden und Maximilian Matera besiegt. Waren aber in der zweiten Runde komplett unterlegen, weil Nielsen und Pütz das Spiel wirklich komplett von der ersten bis zur letzten Sekunde im Griff hatten, mit 6-2 und 6-4 gewonnen haben. Tim Pütz ist natürlich ein bekannter Name in Deutschland, dadurch, dass er mit Jan-Lennard Struff im Davis Cup zusammengespielt hat. Bei Frederik Nielsen könnte bei dem einen oder anderen so ein bisschen die Alarmglocken aufläuten, wo man sagt, Mensch, den kenne ich irgendwoher. Woher kennt man ihn, Philipp?
Ja, weil er Wimbledon gewonnen hat. Und das war eigentlich so ein bisschen sein einziger richtig großer Turniersieg, aber es war der größte, den es wahrscheinlich überhaupt gibt. Das war damals mit Jonathan Murray. Hat er Wimbledon im Jahr 2012 wirklich aus dem Nichts gewonnen. Und das war eine ziemliche Sensation in Großbritannien, weil es natürlich noch vor dem ersten Sieg von Andy Murray war. Und dann der wirklich wesentlich unbekanntere Murray hat dann das Wimbledon-Turnier für sich entschieden. Es waren damals noch ein paar richtig enge Matches dabei. Und was man heute in dem Match gesehen hat mit Tim Pütz, ich glaube, Tim Pütz hat gesagt, sie hat eine ähnliche Mentalität oder hat sowas benutzt, sind beides ziemlich flashy Spieler. Beides kann ich mir vorstellen, die so ein bisschen heiß-kalt gehen können. Und sehr schön war zwischendurch die Anfeuerung oder der Jubelschrei von Freddy Nielsen, der übrigens recht gut Deutsch spricht, als Tim Pütz einen Volley verwandelte und er ihm zubrüllte, du Monster. Und das, glaube ich, hat ganz gut zwischen den beiden gepasst. Und das geht wahrscheinlich manchmal daneben, wenn man zwei heiß-kalt-Spieler hat, aber kann dann eben auch so gut klappen wie heute.
Ich habe mir das nochmal aufgemacht von 2012. Frederik Nielsen damals mit Jonathan Murray waren sie mit einer Wildcard ins Turnier gekommen und haben das Turnier dann komplett gewonnen, weil sie im Halbfinale die Bryan-Brüder besiegt hatten und im Viertelfinale James Serritani und Edouard Roger Vasselin. Sie haben im Finale damals Robert Lindstedt und Horia Tikau in 5 Sätzen besiegt mit 6-3 im 5. Satz. Frederik Nielsen hat ansonsten mal ein Achtelfinale erreicht bei einem Doppel-Grand-Slam-Turnier oder sonst 2. Runden. Das war der eine Ausreißer nach oben, aber Frederik Nielsen kann sich Wimbledon-Sieger nennen. Und er hat, wie gesagt, mit Tim Pütz gespielt. Die beiden haben sehr klar gewonnen mit 6-2 und 6-4. Und Tim Pütz stand hinterher mir Rede und Antwort für ein paar Fragen und das war ein ganz interessantes Gespräch. Das hören wir jetzt. Tim Pütz, herzlichen Glückwunsch erstmal zum Einzug ins Halbfinale zusammen mit Frederik Nielsen gegen den zweigesetzten Krajicek Sitak. Das war ein sehr sicheres Spiel insgesamt.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand, dass wir wirklich anderthalb Sätze viel, viel besser waren. Haben am Ende ein kleines bisschen nachgelassen, leider. Aber ja, passiert immer mal, ne? Wenn man so überlegen ist, dann ja, passiert immer mal wieder. Und sind aber dann sehr happy, dass wir es dann noch geschafft haben.
Wie kam das Zusammenspiel jetzt mit Frederik Nielsen zustande? Weil Sie haben dieses Jahr haben Sie mit mehreren Partnern zusammengespielt, Philipp Oswald, Robert Lindstedt etc. Wie kam das jetzt mit Frederik Nielsen zustande?
Wir haben tatsächlich vorgehabt, schon öfter mal zusammenzuspielen. Es hat nur nie irgendwie reingepasst. Entweder war er schon verabredet oder ich war verabredet, weil wir uns schon lange kennen und uns gut verstehen und auch so ähnlich übers Tennis denken. Und dann haben wir das hier vor, weiß ich nicht, vor vier Wochen ungefähr, fünf Wochen, haben wir hier ausgemacht, hier zu spielen. Ich bin nächste Woche auch noch zusammen und dann sind wir, glaube ich, beide wieder verplant, bis mal mindestens Wimbledon. Und ja, da war jetzt kein großes Geheimnis dahinter, ne? Wir hatten es immer mal vor und dann hat die Woche eigentlich ganz gut reingepasst. Und haben wir gesagt, okay, spielen wir und bis jetzt läuft es ja ganz gut.
Aber es gibt im Moment keinen festen Doppelpartner für Sie, sondern Sie suchen sich von Turnier zu Turnier im Moment die Partner aus.
Im Moment ist es sehr zusammengestückelt, ja. Ich bin jetzt auch bis Wimbledon habe ich alles fest verabredet. Das sind nicht unbedingt Wochen, weil es sind meistens so zwei Wochen Sachen. Na, jetzt spiele ich hier die Woche mit Freddy, nächste Woche mit Freddy, dann habe ich für zwei Wochen rund um Paris habe ich jemanden, dann spiele ich eine Woche im Struffi, dann sind für Rasen wieder so auch ein bisschen zusammengestückelt. Ist einfach im Moment jetzt niemand verfügbar, wo ich sage, oh, mit dem spüre ich so richtig, jetzt ein festes Team zu machen, muss ich ehrlich sagen.
Und Paris, kommen Sie rein im Hauptfeld und mit wem spielen Sie da?
Paris spiele ich mit Matve im Mittelkorb. Und ja, da kommen wir rein.
Ja. Also Sie haben jetzt gesagt, die nächsten Turniere sind jetzt erstmal gestückelt, dann kommt bis Wimbledon. Wie weit ist die Turnier oder das Turnierjahr schon geplant von hier aus?
Die Turniere sind schon geplant, ne, die ich spielen will, aber ich habe jetzt mit festen Partnern ausgemacht, wie gesagt, bis Wimbledon. Also bis Wimbledon ist quasi jede Woche, die ich vorhabe zu spielen, ist schon mit irgendeinem Partner fest ausgemacht. Und danach noch nicht. Mit Sicherheit werde ich danach auch weiter Turniere spielen. Da habe ich auch schon relativ genau einen Plan, was für Turniere ich dann spiele. Aber da habe ich mich zumindest bis jetzt noch nicht fest verabredet für die Wochen mit einem Partner.
Und sind die Turniere dann so, dass sie eventuell auch mit dem Einzel in die Quali kommen? Oder ist das Fokus jetzt im Moment auf Doppel?
Nee, der Fokus ist auf Doppel. Ne? Ich werde die Turniere auswählen nach den Doppelkonkurrenzen. Wenn ich dazu eins zu spielen kann, mal hier und mal da in die Quali reinrutsche, sehr gerne natürlich. Oder wenn ich mal einen Challenger spiele, werde ich Quali spielen, ja, wo ich kann. Aber der Fokus ist auf Doppel, ja. Das ist die Priorität.
Jetzt noch ein Wort zu Ihrem nächsten Gegner, Molchanov Zelenay. Kennen Sie die? Beziehungsweise natürlich kennen Sie die, aber wie sehen Sie da die Chancen?
Ach, ja, im Doppel mit No-Ad und Super Tiebreak, das geht immer ruckzuck. Also da jetzt irgendwie klare Favoriten zu erklären, wäre übertrieben. Ich glaube, dass wir uns mehr auf uns konzentrieren müssen, als auf gegen wen wir tatsächlich spielen. Wenn wir unsere Dinge gut machen, werden wir schwer zu schlagen sein. Aber die anderen beiden sind auch jetzt hier in München im Halbfinale. Also sie können auch gut Tennis spielen. Wir kennen sie natürlich. Ich habe schon öfter gegen sie gespielt. Freddy mit Sicherheit auch. Sodass es bestimmt ein interessantes Spiel wird.
Viel Erfolg für die nächsten Wochen.
Danke.
Was ich interessant finde, ist, dass er selber gesagt hat, ich möchte mich im Moment nicht auf einen Doppelpartner festlegen. Ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus eine ganze Menge an Arbeit ist, dann sich immer wieder die Doppelpartner für die Wochen rauszusuchen, aber er scheint im Moment damit sehr zufrieden zu sein.
Ja, es passt auch zu ihm. Ich denke, wenn man ihm irgendwie so ein bisschen so ein Wahrheitsserum geben würde, dann würde er schon am liebsten mit Jan-Lennard Struff spielen. Ist aber einfach nicht der Fall. Jan-Lennard Struff hat sich anderweitig entschieden in diesem Jahr und ich denke, das passt auch zu den Ambitionen von Struff und Tim Pütz. Wie gesagt, ich kenne ihn nicht wirklich gut persönlich oder ich kenne ihn überhaupt nicht persönlich, aber er kommt auf mich schon so ein bisschen wie so ein Heiß-Kalt-Typ, gerade auf dem Tennisplatz rüber. Und da denke ich, passt es ganz gut dazu, ab und an mal zu wechseln, neue Anreize zu bekommen, was auszuprobieren. Damals, als die Erfolge sich im Doppel einstellten, da wollte er auch noch Einzel spielen, da wollte er die Karriere auch noch nicht gehen lassen. Ich glaube, weil ihm das eben auch durchaus was gegeben hat und vielleicht ist es am klügsten, wenn man ganz langfristig sich einen Partner aussucht. Vielleicht gibt es ja auch schon unter der Hand eine Abmachung, dass die beiden, also er und Jan-Lennard Struff, im nächsten Jahr zusammen spielen, um Olympia dann zu bestreiten. Kann ich mir vorstellen, aber ich denke, es passt ganz gut zu ihm, dass er so ein bisschen durchrotiert, Sachen probiert, schaut, wer zu ihm passt. Dass er sich so richtig aufs Doppel fokussiert, ist ja auch eigentlich etwas, das erst in den letzten 12 bis 18 Monaten passiert ist.
Er spielt jetzt bei den French Open mit Matve Mittelkoop, einem der besseren niederländischen Doppelspieler, zusammen. Matve Mittelkoop, der insgesamt 7 Titel auf der ATP-Tour gewonnen hat und 15 Titel auf der Challenger-Tour. Unter anderem seine letzten Titel waren mit Robin Haase an seiner Seite. Mit Matve Mittelkoop hat er sich einen sehr fähigen Doppelpartner ausgesucht für die French Open.
Ja, vor allem Formspieler. Also das könnte für ihn, also ich meine, was Struff ja eigentlich braucht, Struff sage ich schon, was Tim Pütz eigentlich mal brauchen würde, wäre mal so ein richtig gutes Grand-Slam-Resultat, eben auch mal ein Halbfinale, weil das ist dann das Eintrittstor, um bei den Masters-Turnieren dabei zu sein und da gibt es die Kohle zu verdienen. Und er wird sicherlich auch aus Liebe zum Tennis spielen, aber er würde sicherlich auch ganz gerne ein bisschen Geld mitnehmen. Und dafür muss man die Masters-Turniere erreichen und dafür braucht man ein Ranking, normalerweise in den Top 20 im Doppel.
Wir werden es sehen und wir werden natürlich dann auch darüber sprechen, wenn es soweit ist, wenn die Turniere hier dann ins Haus kommen, beziehungsweise dann zu uns kommen, die French Open, dann ab Ende Mai, ab dem 26. Mai, dann natürlich hier mit unserem Tous les Jours Daily von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Wir werden ab dem 26. Mai natürlich wieder täglich davon berichten. Das war so ein bisschen unser Doppelausflug heute. Wir haben uns sehr viel heute um Doppel gekümmert. Wir können aber auch dann über die Matches sprechen, die heute ansonsten gelaufen sind. Ganz am Vormittag hatte Guido Peller gegen Taro Daniel mit 6:1, 6:7, 6:3 gewonnen, wobei er mit 6:1 und 4:1 schon geführt hatte mit zwei Breaks. Verlor er den zweiten Satz noch mit 6:7 und gewann den dritten Satz dann mit 6:3. Guido Peller trifft jetzt auf Roberto Bautista Agut. Der hat gegen Rudi Mollica heute mit 6:4 und 6:2 gewonnen. Mollica führte im ersten Satz mit 4:2, konnte dann aber nur noch zwei Spiele gewinnen. Bautista Agut hat dann seine komplette Erfahrung ausgenutzt.
Ja, wir haben beide Matches nur ausschnittsweise gesehen. Also eben nicht von Anfang bis Ende, sondern so, wie es sich ergeben hat, so ein bisschen um die Doppel rum, weil recht schnell klar war, dass Doppel heute unser Schwerpunkt werden würde. Das Match von Peller, da hat man schon gesehen, warum er im Moment einer der besseren Sandplatzspieler ist, die wir auf der Tour haben. Und er führte eben so klar, bevor wir gegangen sind. Und wir haben das dann nur so ein bisschen über den Applaus mitbekommen, warum das noch weggerutscht ist. Taro Daniel hatte vorher sehr viele Fehler drin, hat recht viel Risiko genommen, ist aber in das Risiko von Peller reingezwungen worden. Und Peller hat einfach sehr klug die Bälle verteilt. Und das Match Mollica gegen Bautista Agut, da hatten wir so ein Auge drauf, auch wenn wir dann auf das Interview mit Mies und Krawitz gewartet haben. Und da war schon das Interessante zu sehen, die Vorhand von Mollica ist brutal gut. Die ist so ein bisschen fast Monfils-mäßig, wenn er die Linie entlang donnert. Man hat dann aber auch eben gesehen, wo noch so ein bisschen die Probleme sind. Er hatte nicht wirklich eine Schnitte gegen den ersten Aufschlag von Bautista Agut. Und wir wissen, um die absolute Spitze zu erreichen, muss man einigermaßen gut retournieren. Und das andere war einfach, dass Bautista Agut irgendwann raus hatte, was er machen musste mit Mollica. Hat gefühlt ein, zwei Schritte zurückgenommen oder zurückgemacht im Laufe des ersten Satzes und hat dann einfach angefangen, Mollica so ein bisschen zu bewegen, den Court recht breit zu machen, die Bälle auch sehr tief zu halten. Und ja, das war dann nicht so spektakulär wie bei Mollica, aber es war ziemlich effektiv. Und danach hat Mollica dann nicht mehr so viel Land gegen ihn gesehen.
Rudi Mollica aber trotzdem jetzt auf Platz 153 der Weltrangliste und er kratzt an den Top 150. Und wenn man dann anschaut, die Spieler unter 19 Jahre alt in der Weltrangliste, da ist er auf Platz 2 hinter Felix Auger-Aliassime und vor Jannik Sinner, über den wir ja in den letzten Wochen dann auch in der Challenger Corner gesprochen hatten. Der Weg von Jan Rudolf Mollica ist trotzdem einer, der nach oben geht. Ob es in irgendeiner Weise so ein Talent ist wie Alexander Zverev, das werden wir in den nächsten Jahren sehen. Vielleicht wird es auch nicht das Talent, aber er ist schon das größte Talent im deutschen Tennis im Moment.
Ja, wenn man Zverev ausnimmt, auf jeden Fall.
Zverev ist kein Talent mehr.
Ja, wahrscheinlich nicht. Super etabliert natürlich mittlerweile. Und Zverev kommt normalerweise alle paar Jahre ums Eck. Also das wäre wahrscheinlich schon vermessen anzunehmen, dass er dahin aufschließen kann. Die Karriere von Alexander Zverev muss man erstmal hinlegen, aber wenn man sich sein Spiel anschaut, dann sieht man schon jemand, der zumindest die Top 50 erreichen sollte. Jemand mit solchen Waffen. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel wie Jack Sock, auch wenn die beiden andere Typen und andere Körpertypen sind. Jack Sock alleine nur über die Vorhand und einen guten Aufschlag hat es geschafft, sich zwischendrin die Top 10 zu spielen. Ziemlich lange Top 30 Spieler gewesen. Ich denke, dass das auf keinen Fall unmöglich sein sollte für jemanden wie Rudi Mollica.
Rudi Mollica hat auf jeden Fall heute verloren. Roberto Bautista Agut, der eigentlich in den letzten Jahren immer da gespielt hat, weil er von einem Sponsor ausgerüstet wird, der auch ein Hauptsponsor der BMW Open ist, trifft jetzt auf Guido Peller im Viertelfinale. Das zweite Viertelfinale oder vierte Viertelfinale bestreiten Matteo Berrettini und Philipp Kohlschreiber. Berrettini gewann im letzten Einzel des Tages gegen Dennis Kudler mit 7:5 und 6:3. Davon müssen wir ganz ehrlich sagen, haben wir nichts gesehen. Aber wir haben noch was von Philipp Kohlschreiber gegen Karen Khachanov gesehen. Khachanov war hier an 2 gesetzt, hat aber seit Indian Wells kein einziges Match mehr gewonnen. Philipp Kohlschreiber, da könnten wir wirklich den Spruch bringen, drei Dinge sind sicher im Leben: Tod, Steuern und dass Philipp Kohlschreiber in München abliefert. Zum 10. Mal ist er jetzt im Viertelfinale, nachdem er mit 7:6 und 6-4 gegen Karen Khachanov gewonnen hat. Und auch das war eine reife Leistung. Einen Top-15-Spieler muss man erstmal besiegen, auch wenn, und das hat Kohl Schreiber selber in der PK dann zugegeben, Khachanov wohl im Moment wirklich nicht mit dem Selbstvertrauen agiert, das er vielleicht noch hatte bei den beim Turnier in Indian Wells, als er ins Viertelfinale kam.
Ja, wir hatten das Race gestern hervorgeholt und da sahen wir Philipp Kohlschreiber und Khachanov sehr nah beieinander. Platz 70, Platz 72 fürs Jahr. Das ist nun wirklich nicht, was Khachanov will. Khachanov will Top-10-Spieler sein, hat auch das Potenzial. Müssen wir nicht groß drüber reden, aber im Moment passen die Puzzleteile nicht so richtig zusammen. Auch hier hat er einen Vorsprung im Tiebreak des ersten Satzes gehabt, obwohl Kohlschreiber wohl der etwas bessere Spieler war. Aber das gibt Khachanov dann auch weg. Muss natürlich nicht passieren mit einem Aufschlag, wie er ihn hat. Aber eben das Match ist ihm entglitten. Müssen sagen, hat nicht schlecht gespielt, aber kriegt im Moment eben nicht so richtig die Resultate zusammen. Und das angesprochen, die 10. Teilnahme im Viertelfinale bei den BMW Open, das hat der ARD-Kollege zusammengesucht und dann auch gesagt, dann wollte Philipp Kohlschreiber gleich wissen, wie häufig er denn ins Halbfinale gekommen ist. Da gab es dann nur ein Grinsen vom ARD-Kollegen, das hat er dann doch nicht nachgeguckt. Ich weiß jetzt allerdings auch nicht aus dem Kopf, von daher gut, dass ich die Frage nicht gestellt habe, aber wir können festhalten, Philipp Kohlschreiber war generell ganz gut drauf in der Pressekonferenz.
Wir haben gerade mal auf Pause gedrückt und nachgeschaut, wie oft Philipp Kohlschreiber das Halbfinale erreicht hat. Er hat es 6-mal erreicht. Einmal 2007, da hat er gegen Grosjean gewonnen damals, dann gegen Marinko Matosevic, oh, das ist ein guter Name, Viktor Troicki, David Goffin, Juan Martin del Potro hat er besiegt 2016, 2018 Roberto Bautista Agut und jetzt gegen Matteo Berrettini. Könnte es das 7. Mal sein, dass er ins Halbfinale einzieht in München? Ja, Kohlschreiber und München, das passt zusammen, vor allen Dingen auch wegen der Höhe. Und es ist eine perfekte Vorbereitung für Kohlschreiber dann ja auch auf Madrid nächste Woche.
Ja, allerdings Höhe,
Marinko Matosevic.
Nee, Mr. Bettini.
Matteo Berrettini.
Ist ja durchaus auch jemand, der sich auf der Höhe wohlfühlt. Er hat damals in Gstaad sein erstes Turnier gewonnen. Er hat einen enormen Aufschlag, erinnert sich ein bisschen an der Statur her, an Milos Raonic und auch ab und an vom Spiel her. Und das ist so ein Kandidat, der bei all den Turnieren, die in der Höhe stattfinden, auch gute Resultate in Zukunft haben sollte. Es könnte ziemlich enge Geschichte werden zwischen den beiden. Hängt wahrscheinlich recht viel vom Return ab vom Philipp Kohlschreiber. Den hat er heute selber gelobt, hat gesagt, mit dem ist er ziemlich zufrieden im Moment. Und den würde er wahrscheinlich gegen Berrettini auch gebrauchen.
Auf jeden Fall hat jetzt Philipp Kohlschreiber das Viertelfinale erreicht und er trifft morgen auf Matteo Berrettini. Wir haben dann natürlich auch Alexander Zverev gegen Christian Garin. Die beiden treffen um 13.30 Uhr aufeinander. Marco Cecchinato gegen Marton Fucsovics um 11 Uhr. Berrettini gegen Kohlschreiber als drittes Match. Und dann Guido Pella gegen Roberto Bautista Agut. Nicht vor 17 Uhr dann morgen. Das werden die großen Viertelfinals sein bei dem BMW Open. Bei relativ schlechtem Wetter. Wir haben gestern und heute wirklich Glück gehabt. Morgen könnte es wirklich finster werden.
Ja, es war jetzt schon recht kühl. Wir waren noch kurz draußen. Soll noch mal einiges kühler werden, gerade zum Wochenende hin. Soll am Samstag, Sonntag nicht mal mehr über 10 Grad gehen. Wird natürlich nicht so viel Freude hervorrufen bei den beteiligten Spielern. Aber ich denke, wer das Viertelfinale erreicht hat, der will ja auch gewinnen.
Der will auch gewinnen und er muss dann auch da durch. Aber zum Beispiel Philipp Kohlschreiber, der mag es ja lieber, wenn es etwas heißer ist, wenn der Ball höher absprengt, wenn der Ball schneller ist. Von daher, ich bin sehr gespannt auf sein Match dann morgen gegen Matteo Berrettini. Das war unser Überblick über den Achtelfinaltag bei den BMW Open, über den zweiten Achtelfinaltag. Wir haben sehr viel Fokus aufs Doppel gelegt. Wir hoffen, das hat euch gefallen, dass wir mal den Fokus etwas aufs Doppel gelegt haben, weil wir glauben, dass wir da wirklich ein paar gute Geschichten rausgesucht haben mit Kevin Kravitz, Andreas Mies und mit Tim Pütz. Wir hören uns am Sonntag, allerspätestens Montagmorgen wieder, wenn wir dann diese Woche hier zusammengefasst haben. Plus wir haben heute im Laufe des Tages dann noch ein kleines Special zu Alexander Zverev, wo wir uns mit zwei Kollegen getroffen haben und mal über Alexander Zverev gesprochen haben. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.